bin Anbetungsleiter, gestalte den Lobpreis und ich weiß nicht, ob ihr das schon mal mitbekommen habt, aber beim Thema Lobpreis, beim Thema Anbetung gibt es schon sehr unterschiedliche Gedanken und unterschiedliche Meinungen. Und auch sehr gegensätzliche Gedanken und Meinungen. Ich denke nur mal an den guten alten Streit, der in fast jeder Gemeinde zu finden ist. Was sind jetzt eigentlich die besseren Lieder? Die alten oder die neuen? Kennt ihr das? Habt ihr bestimmt schon mal erlebt, oder? Auch in unserer Gemeinde hier gibt es gerne mal Diskussionen darüber. Und ich bin jetzt nicht hier, um euch irgendwie zu belehren oder zu richten, sondern ich habe einfach das Gefühl, dass Gott sagt, hey, predige doch mal über das Thema. Ich meine, du leitest seit mehreren Jahren Lobpreis, bereitest Lieder vor, setz dich doch mit dem Thema mal auseinander. Was ist eigentlich biblischer Lobpreis? Beziehungsweise die Frage, gibt es überhaupt den biblischen Lobpreis? Und darum habe ich das Thema so ein bisschen überschrieben mit Anbetung Gottes, lästige Pflichterfüllung oder Ausdruck von unserer Freiheit. Ich weiß nicht, wie ihr Anbetung versteht. Ich glaube, würden wir eine Umfrage in allen Gemeinden durchführen, dann würden wahrscheinlich sehr viele Menschen sagen, Anbetung, das ist die Zeit, so meistens 20-minütige Zeit im Gottesdienst, in der wir Lieder singen. Das ist Anbetung. Aber ist Anbetung wirklich einfach nur das Singen von Liedern? Oder steckt da noch mehr dahinter? Ich habe es versucht, in einem einzigen Satz zu formulieren. Es ist im Grunde eine Ausrichtung unseres Lebens auf Gott. Und dafür brauchen wir keine Lieder. Ich hoffe, dass ich euch heute, also vielleicht sitzt ihr da und denkt euch, ach, Anbetung, alter Hut, kenne ich alles. Ich bin Experte in Anbetung. Dann tut es mir leid, dann ist das heute vielleicht nicht das Thema für dich. Aber ich hoffe trotzdem, dass wenn ihr heute aus dem Gottesdienst rausgeht, dass ihr vielleicht ein, zwei neue Gedanken, Erfahrungen, Erkenntnisse über Gott, über seine Anbetung, über unsere Anbetung gesammelt habt. Mein Problem ist, dass das Thema Anbetung so komplex ist und auch das Thema biblische Anbetung, dass das alles in eine Predigt gar nicht reinpasst. Ich könnte eine ganze Predigtreihe machen. Kennt ihr Martin Pepper? Der hat, mehrere Lieder geschrieben, die sehr bekannt sind. Der Herr segne dich, behüte dich oder Rückenwind oder Auge, nee, ja, egal. Der hat drei, also das ist Band 1, da habe ich ein bisschen drin gelesen, der hat drei Bücher alleine über das Thema Anbetung geschrieben. Nur, dass ihr mal wisst, wie komplex das ist. Und er hat sehr tief gearbeitet. Solltet ihr jemals Interesse haben, Martin Pepper, seiner Bücher, sehr toll. Ich habe mir, also so von unseren, oder von den Fragen, die ich mir gestellt habe, wen beten wir eigentlich an? Ich weiß, das klingt komisch, wir beten Gott an, aber es ist schon ziemlich wichtig, dass wir uns mal fragen, wie sehen wir Gott eigentlich in unserer Anbetung? Dann, braucht Gott eigentlich unsere Anbetung? Warum beten wir eigentlich an? Und wie beten wir an? Habt ihr euch mal mit eurer eigenen Anbetung auseinandergesetzt? Wie ihr eure Anbetung gefunden habt? Bei mir war das so, ich bin mit 15 mit Christen in Kontakt gekommen, fand das alles ganz spannend, ganz toll, ganz neu. Die haben mich gewertschätzt, neue tolle Erfahrung. Und dann haben die in den Jugendgruppen gesungen. Anfangs fand ich das schon irgendwie peinlich. Ich meine, wo außerhalb von Kirche singen die Menschen noch? Also jetzt nicht in Konzertveranstaltungen oder so, aber im normalen alltäglichen Leben, da sind wir schon relativ speziell. Auch das Jugendliche singen. Ich überlege, als ich Konfirmandenunterricht gemacht habe, die Konfirmanden zum Singen zu bewegen, sehr schwer. Aber irgendwie in Jugendgruppen, in christlichen Jugendgruppen, da wird gesungen. Das fand ich anfangs ungewöhnlich, das fand ich anfangs peinlich. Singen vor Fremden. Und irgendwann, und das kennt ihr bestimmt alle, spricht auf einmal ein Lied direkt in euer Herz hinein. Und eine konkrete Lebenssituation, auf einmal ein Lied, eine Liedzeile, die auf einmal etwas in dir auslöst. Ein Gefühl, eine Erkenntnis, eine neue Erfahrung. Und auf einmal ist das Singen nicht mehr so peinlich. Auf einmal wird das Singen zu einer Ausdrucksform von wegen, da passiert etwas in mir, wenn ich das tue. Und das tut mir gut. Irgendwann merke ich dann, oh, ich singe mit vielen Leuten. Wir sind eine Einheit. Und dann entsteht der erste Ausdruck von unserer ganz persönlichen Anbetung Gottes. Es ist dann aber oft so, also so habe ich es zumindest erlebt, dass dann irgendwann der Punkt kommt, wo viele Lieder einfach, wir haben die schon 100-mal gesungen und irgendwie sind die nicht mehr so, die sind abgenutzt, da muss irgendwie ein neues Lied her. Dann fangen wir an, uns rumzuschauen, wie beten eigentlich die anderen an. Also ich bin in einer charismatischen Gemeinde zum Glauben gekommen. Das Erste, was wir dann halt alle so gemacht haben, die Hände heben. Halleluja. Und ich wusste nicht, warum die das gemacht haben. Ich habe einfach mitgemacht. Man will ja nicht auffallen. Bis ich dann verstanden habe, dass das ein Ausdruck ist von eine körperliche Ausdrucksform. Es gibt viele körperliche Ausdrucksformen der Anbetung und diese Geste ist eine. Es gibt auch die Geste der Auslieferung, die Geste der Einkehr, Siegesgeste, ganz viele Segensgeste. Das sind alles Ausdrucksformen der Anbetung. Jetzt könnte man ja sich die Frage stellen, vor allen Dingen dort, wo es anfängt, wo wir anfangen, nicht mehr nur zu anbeten, sondern wo vielleicht die ersten Konflikte entstehen. Eben beim Thema alte Lieder oder neue Lieder. Oder darf jetzt ein Schlagzeug in die Gemeinde oder ist das ungeistlich? Darf die E-Gitarre laut gedreht werden oder sollten wir doch auf die Orgel umsteigen? Dass da Konflikte entstehen. Und wir so ein bisschen den Blick verlieren für das, was relevant ist. Stumm geschalten. Die erste Frage ist, wen beten wir eigentlich an? Und ich weiß, dass das vielleicht ein bisschen seltsam klingt. Wir beten Gott an, ist doch klar. Was fragst du hier für komische Fragen, lieber Prediger? Ich habe vorhin schon erwähnt, Anbetung ist ein persönlicher Ausdruck. Und ich glaube, das Schwierigste und Herausforderndste beim Thema Anbetung ist, dass du, dass ich, dass wir unseren persönlichen Ausdruck von Anbetung finden. Wenn wir nämlich immer nur das nachmachen, was die anderen machen, dann wird Anbetung ganz schnell zu einem Ausdruck von Leere. Dann singen wir diese Lieder, dann nehmen wir eine bestimmte Haltung ein, weil das alle anderen auch machen. Aber irgendwie ist die Frage, wen bete ich da eigentlich an? In den Hintergrund geraten. Und da wird Anbetung leer. Und mir geht es schon oft so, dass ich im Gottesdienst bin und dann schon neidisch bin, wenn ich andere Geschwister sehe, die da voller Inbrunst anbeten und da voll dabei sind und Begeisterung und die strahlen Freude und Glückseligkeit aus. Und ich sitze oder wenn ich mich aufraffe, stehe da in mich versunken und denke mir so, warum stellt sich hier gerade keine Euphorie ein? Warum ist keine Begeisterung in mir? Warum kann die so toll anbeten und ich nicht? Ich will das auch. Und dann stelle ich später das Wichtigste fest, dass ich nämlich den Fokus verloren habe auf das Wichtigste oder den Wichtigsten, Gott. Und die entscheidende Frage ist da, und das beeinflusst unsere komplette Anbetung. Das wird deine Anbetung für immer und ewig beeinflussen, wenn du dir die Frage stellst, wie siehst du Gott? Wie ist Gott für dich? Wie erlebst du Gott? Die Antwort auf diese Frage bestimmt deine Anbetung. Ist Gott der liebende Vater? Ist Gott der Kommandogeber? Ist Gott der ferne Herr, der dich zwar erlöst hat, aber der jetzt den Aufgabenkatalog auf dein Leben legt und sagt, mach, du wurdest erlöst, jetzt bring mal Leistung, ich bin der Herr, ich fordere das. Das hat einen Einfluss darauf, wie du Gott anbetest. Und wenn du Gott gerade vielleicht gar nicht so richtig erlebst, wenn du das Gefühl hast, der ist dir fern, dann hat das auch einen Einfluss auf deine Anbetung. Kenne ich aus meinem eigenen Leben. Wenn ich Gott fern bin, dann ist meine Anbetung sehr auf Sparflamme. Und ich weiß, wie schwierig das ist im Alltag, wenn die Probleme auf uns zukommen. Das hast du uns heute ja auch schon erzählt. Die Herausforderungen, mit denen wir zu kämpfen haben, wo uns die Stärke fehlt. Da auf Gott zu schauen, ist schwer. Ist richtig schwer. Wenn das Leid an deine Tür klopft und sagt, hallo, ich habe noch ein paar Freunde mitgebracht, das ist Angst, das ist Ablehnung, das ist Selbstzweifel, wir wollen bei dir eine kleine Party feiern, dürfen wir reinkommen? Die kleinen Krisen des Alltags und die noch viel größeren Krisen, da wird Anbetung richtig, richtig schwer. Und da sind wir an dem Punkt, dass das eine der ersten Ausdrucksformen von Anbetung sein kann. Anbetung im Leiden. Ich habe vor uns gesagt, gibt es die biblische Anbetung. Ich habe in meiner Vorbereitung auf die Predigt festgestellt, es gibt nicht die biblische Anbetung, sondern es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Formen von Anbetung in der Bibel. Die Vielfalt. Weil Menschen eben so unterschiedlich sind, gibt es auch ganz unterschiedliche Formen der Anbetung und Ausdrucksweisen der Anbetung. Und das Anbeten im Leid, da gibt es einen Namen, der kommt immer wieder. Hiob. Habt ihr alle schon gehört, oder? Hiob ist eine bekannte Figur der Bibel. Hiob ist ein Paradebeispiel dafür, Martin Pepper nennt das einen Archetypen, also ein Modell, das immer herangezogen wird, für Leiden, Anbetung im Leiden. Da blieb an Gott dran, obwohl sein Leben sowas von in die Brüche gegangen ist. Und er hat mit Gott gerungen. Aber er hat mit ihm geredet. Gesagt, du großer Gott, du bist da, aber irgendwie, warum passiert das alles? Und wir kennen das Ende von Hiob. Er liefert sich Gott ganz neu aus, betet ihn ganz neu an mit neuen Worten und sein Leben wird neu gesegnet. Es gibt auch noch andere Formen, Archetypen, von Menschen in der Bibel. Es gibt zum Beispiel den David. Der David, der ist der authentische Typ. Wir kennen die Psalmen von ihm, da ist er schonungslos ehrlich. Nimmt kein Blatt vor den Mund. Es gibt den Salomo, den seine Anbetung sind Feste. Ja, wenn ihr die Geschichte von Salomo euch anschaut, da geht es ganz stark um die Anbetung Gottes in Festen, in Tempelfeiern. Das war sein Ausdruck für eine Anbetung. Aber die Frage ist schon, finde ich, sehr relevant, weil ich glaube, das Thema Leiden und Herausforderungen des Alltags, die beschäftigen uns in Anbetung. Und ich möchte euch da einen Satz mitgeben, den der gute Martin Pepper geschrieben hat, warum es in dieser Zeit des Leidens und der Herausforderungen trotzdem wichtig ist, auf Gott zu schauen und ihn anzubeten. Er schreibt, das Leben hat Mängel und Fehler. Aber es ist in sich selbst kein Fehler. Es ist gut, dass wir eine solche Welt haben. Es ist gut, da sein zu können. Das Sein als solches ist gut. Die Güte des Daseins ist auch gleichzeitig ein Ausdruck der Güte Gottes. Also was er im Grunde damit sagt ist, deine Lebenssituation mag schlecht sein, aber der Fakt, dass du existierst, dass du in diese Welt hineingesandt bist, dass dich eine Welt umgibt, die von Gott geschaffen wurde, Das ist Ausdruck der Güte Gottes. Und wenn du darauf schaust, weg von deinem Leiden, hin zu der Tatsache, dass du ja existierst, dass du das Leben trotz alledem empfangen darfst, kann deine Anbetung verändern. Und diese ganzen unterschiedlichen Arten von Anbetung, eben der Hiob als Paradebeispiel für Leid, der Salomo für die Feste, der David für Authentizität, Paulus zum Beispiel, für ihn ist die Anbetung ganz stark mit Gaben verknüpft. Wenn wir unsere Gaben nutzen und einsetzen, dann ist das Anbetung. Steht so in der Bibel. Oder die ganze Schöpfung ist ein Zeichen von Anbetung. Und alle diese Arten könnten ja vielleicht schon uns die Frage stellen, mit dem Konflikt, welche Anbetung ist jetzt richtig? Könnte es nicht einfach nur eine einzige Anbetung geben? Eine einzige korrekte Form, dann müssten wir uns doch als Christen keine Sorgen mehr machen. Dann können wir, ohne nachzudenken, einfach diese eine Form der Anbetung machen. Am besten eine Form von Liedern, eine Form von Ausdrucksweisen. Ja, dann gäbe es auch keinen Streit mehr. War doch schön, oder? Eigentlich nicht. Weil die Vielfalt der Anbetung ist an sich schon Anbetung. Denn Vielfalt in Anbetung würdigt immer den Schöpfer, der vielfältig geschaffen hat. Vielfältige Anbetung ehrt Gott als vielfältigen Schöpfer. Und überlegt mal, wie verschwenderisch Gott in seiner Schaffenskraft ist. Habt ihr mal Videos vom Great Barrier Reef in Australien gesehen? Diese gigantische Vielfalt von Fischen, das ist, als ob man da einen Farbeimer reingeschüttet hat, mit Regenbogenfarben. Das wimmelt dort von Leben, bunte Fische, wo man hinschaut. Ein Wissenschaftler hat sich mal die Frage gestellt, warum sind die Fische so bunt? Das ist voll unnötig. Es macht keinen Sinn. Das hat keinen Einfluss auf die Partnerwahl, irgendwie ein Paarungsverhalten oder Balzverhalten. Das hat keinen Einfluss auf Tarnung, also dass sie sich irgendwie bunt getarnt haben, um in Anemonen sich zu verstecken, dass sie nicht von großen Fischen gefressen werden. Die sind da und sind bunt und warum? Weil Gott ein kreativer Schöpfer ist. Weil er gesagt hat, ich finde bunte Fische toll, ich mache die Fische bunt. Guckt euch die Fische an, dann kommt ihr in Anbetung. Und diesen Gott, den verehren wir. Wir feiern die Treue Gottes, wir feiern seine Vielfalt, wir feiern seine verschwenderische Schöpferkraft, wir feiern seine Gnade. Wenn du jemals aus den Augen verlierst, wie Anbetung passieren kann, dann schau dir diese Punkte an. Dann wirst du immer wieder neue Punkte finden, warum Gott trotzdem anbetungswürdig ist. Auch wenn es in deinem Leben vielleicht gerade nicht so gut läuft. Und es gibt so viele Punkte. Allein über Gottes Charakter nachzudenken, es ist phänomenal. Liebe und Vergebung sind das Wesen Gottes. Johannes 14, 16. Und wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Aber jetzt mal unter uns. Braucht Gott unsere Anbetung? Ich gehöre zu den Menschen, die relativ leicht zu verunsichern sind. Wenn die Dinge nicht so gut laufen, dann komme ich ins Grübeln, manchmal auch ins Zweifeln. Mein Selbstwertgefühl ist nicht immer so gut. Ich brauche dann ganz oft eine Rückversicherung von anderen Menschen, die sagen, Stefan, du hast es gut gemacht. Stefan, du bist toll. Stefan, du bist auf einem guten Weg. Ist das bei Gott vielleicht genauso? Ich meine, Gott wird so oft kritisiert. Warum lässt du so viel Leid zu? Warum hast du dies gemacht? Warum hast du das nicht gemacht? Vielleicht kriegt Gott ja so viel Negativität von uns Menschen immer wieder an den Kopf geknallt, dass sein Selbstbewusstsein ein bisschen leidet und er deswegen Anbetung braucht. So von wegen, ja, gebt mir mal ein bisschen Feedback, dass ich ein guter Gott bin, weil mir geht's gerade nicht so gut. Alle sagen, ich bin doof. Ist Quatsch, ne? Der Punkt ist, Gott braucht unsere Anbetung überhaupt nicht. In der Theologie wird über die Trinität gesagt, Gott ist sich selbst genug, weil Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist leben in einer beständigen Einheit. Und wenn wir uns das Leben anschauen von Jesus, wie er über seinen Vater gesprochen hat und wie Gott mit Jesus umgegangen ist, die beiden ehren sich gegenseitig. Das heißt, für Gott ist es völlig normal, in einer Beziehung zu leben, in der Würdigung, Respekt und Ehre das Grundgerüst ist. Also für Gott ist das völlig normal. Er braucht niemand anderen. Er ist sich selbst genug. Ich brauche andere Menschen, weil ich sonst eingehe. Gott braucht das nicht. Aber Gott hat sich entschieden und gesagt, ich möchte Menschen machen, die ähnlich wie ich bin. Und auch wenn er unsere Anbetung nicht braucht, freut sich so dermaßen darüber, wenn wir ihn anbeten, wenn wir ihn ehren, das ist für ihn ein Fest. Der Lobpreis, der rund um den Globus jeden Tag passiert, das ist für ihn einfach eines der größten Geschenke, die wir Menschen ihm machen können. Und da kommt der Punkt, warum beten wir an? Das ist in der Anbetung vielleicht gar nicht so sehr um Gott geht, also natürlich ist ganz klar um Gott in der Anbetung, aber dass Anbetung eigentlich mehr für uns ist, als für ihn. Weil Anbetung macht etwas mit uns. Anbetung hat Gott im Fokus und wirkt sich aber direkt auf uns zurück. Ich habe nochmal ein Zitat. Ja. Im Inneren der Anbetung leuchtet eine Glut. Sie lockt mit dem Hunger nach der Begegnung mit Gott und ihren segensreichen Auswirkungen. Anbetung ist mit religiösen Konventionen nicht zufrieden. Ein bisschen musikalische Abwechslung in einer ansonsten von Worten geprägten Veranstaltung ist ihr zu wenig. Sie ist darauf aus, den Menschen mit Gott in Verbindung zu bringen. Das ist das Anliegen von Anbetung. Wer von euch war alles dabei, als Vicky Trustrum dieses Jahr hier war? Die hat ja, das war die Prophetin, die hier uns ein bisschen über auf Gott hören, wie wir auf Gott hören können, darüber gepredigt hat. Die hat einen Lobpreisabend gemacht. Der hat einen Satz gesagt, Anbetung ist der richtige Ort, um Identität zu bekommen. Das ist der Ort, wo wir Gott mit unserer Liebe verwöhnen. Wenn du wissen willst, was Gott auf seinem Herzen hat, wenn du wissen willst, wie Gott über dich denkt, dann ist Anbetung der einzige Ort, an dem du das erfahren wirst. Und zwar direkt von seinem Herzen. Er hat uns natürlich die Bibel geschenkt als Offenbarungsbuch, wo er davon berichtet, oder wo bezeugt wird, wer er ist. Aber konkret für dich, für dein Leben, wie es jetzt ist, findest du nur in der Anbetung den Ort, wo Gott zu dir sprechen möchte, wo er sich offenbaren möchte. Und mit Anbetung ist alles Mögliche gemeint. Anbetung bedeutet aber immer wieder ganz konkret, dein Leben richtet sich auf ihn aus. Und vor Gott in der Anbetung findest du Identität und Sinn. Und das ist der Ort, der Dankbarkeit und Frieden bringt. Wenn du in deinem Leben feststellst, ich habe keinen Frieden, ich bin unzufrieden, ich bin innerlich angespannt, schlecht gelaunt, geh anbeten. Und auch ein sehr wichtiger Punkt ist, warum Anbetung so unglaublich wichtig für uns Menschen ist. In der Anbetung endet Leistungsdruck. Wir haben als Christen mit einem Phänomen zu kämpfen, Religiosität. Das ist, wenn Gott in Formen gepresst wird, mit ganz vielen Regeln verbunden wird und du das dann alles ausfüllen musst. In der Anbetung endet dieser Leistungsdruck. Weil in der Anbetung kommst du so, wie du bist und nicht so, wie du gefälligst zu sein hättest vor Gott. Und da kannst du so dich schlecht fühlen, da kannst du Fehler ohne Ende gemacht haben. In dem Moment, wo du vor Gott trittst in Anbetung, spielt das alles keine Rolle mehr. Weil er sagt, mein geliebtes Kind, schön, dass du da bist. Du hast einen Fehler gemacht? Hey, lass uns drüber reden und schauen, wie es weitergehen kann. Anbetung ist die Einladung, dass du ganz du selbst sein kannst. Ja, du musst dich nicht aufgeben, du musst dich nicht irgendwie krumm machen, du musst dich nicht löschen mit all dem, was du hast, sondern du darfst vor Gott kommen und sagen, hier bin ich. Lass uns miteinander reden. Ich möchte dich ehren und Gott wird antworten. Es ist wie, als ob du Gott ein Geschenk geben würdest und Gott schenkt noch viel mehr zurück. Aber tu das nicht, um irgendwie so in eine Rechnung zu kommen, wenn ich 5 Minuten anbete, dann kriege ich 10 Minuten Segen zurück, sondern mach es, weil es dir um Gott geht. Ehrlichkeit. Das Problem ist, wenn wir uns wirklich ernsthaft vor Gott ausliefern, wenn wir wirklich ernsthaft in die Anbetung gehen, dann werden diese innere Stimmen laut, ja, die uns erstmal schlecht reden. Die sagen, du kannst doch gar nicht vor Gott reden mit deinem Leben. Du hast so viele Fehler gemacht. Was willst du denn bitte schön von Gott? Der hat dir schon 150 Mal vergeben und jetzt willst du ein 151. Mal Vergebung. Du spinnst doch. Was glaubst du, was Gott dir sagen möchte in der Anbetung? Hm? Was hast du schon geleistet? Nix. Mit deinem Leben kann Gott doch gar nichts anfangen. Also geh lieber erst gar nicht in die Anbetung. Besudelt seine Heiligkeit nicht mit deiner Gegenwart. Schon mal gedacht, den Gedanken? Ja? Also ich ganz oft. Das ist der Widersacher, der Satan, der da in uns laut wird. Weil für ihn gibt es nichts Schlimmeres als Anbetung. Erstmal ist er unglaublich neidisch auf uns Menschen, dass wir in die Anbetung gehen können, weil eigentlich will er die Anbetung haben. Er war der strahlende Engel des Lichts und als er vom Himmel verbannt wurde, naja, da war das alles weg mit der Anbetung. Er ist total neidisch auf uns und er ist neidisch auf Gott, dass er die ganze Anbetung abkriegt. Und er ist neidisch auf uns, dass wir so eine tolle Beziehung zu Gott haben. Und das will er kaputt machen. Anbetung, das ist manchmal auch schon sowas wie eine geistliche Kriegsführung. Ich weiß, schwieriger Begriff, weil der Teufel möchte das nicht. Der möchte nicht, dass du zu Gott kommst, weil du bei Gott Identität bekommst. Und Christen, die wissen, dass sie geliebt, gewertschätzt sind, Christen, die wissen, dass ihre Begabungen sind, die fangen an, das Reich der Hölle so richtig zu zerstören. Das heißt, wenn du merkst, die Gedanken kommen hoch, dann bist du auf einem guten Weg, dann musst du nur noch ein Stück weiter überwinden. In der Bibel steht, widersteht dem Teufel, dann flieht er. Da steht nicht, dass nichts passieren wird, sondern er wird auf jeden Fall kommen. Er will deine Anbetung kaputt machen. Aber wenn wir ihn widerstehen und auf Gott schauen, dann kriegt er lange Beine. Wir müssen uns immer wieder neu und unbeholfen von Gott lieben lassen. Wir können sie nur glauben und uns sie aussetzen, dieser Liebe. Und das geschieht in Anbetung. Ganz egal, wie unbeholfen wir unser Verständnis von Liebe darin ausdrücken, es ist kostbar vor Gott und heilsam für uns. Und jetzt natürlich die spannendste Frage, wie beten wir an? Was ist denn jetzt mit den alten und den neuen Liedern? und den Instrumenten. Erstmal, das habe ich aber auch schon gesagt, es gibt nicht die Anbetung. Es gibt kein festes Konstrukt, wie Anbetung abzulaufen hat. So vielfältig wie wir Menschen sind, so vielfältig wie die gesamte Schöpfung ist, so vielfältig ist die Anbetung. Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, Musik ist keine Anbetung. Aber wir machen doch im Gottesdienst immer Musik. Ist das jetzt schlecht? Nein. Musik selber ist nur ein Werkzeug. Anbetung ist das Herz, das sich Gott zuwendet in Dankbarkeit und Ehrerbietung für das, was Gott getan hat. Das kann Musik nicht in dir machen. Das kann Musik nur verstärken. Wenn wir Lobpreis oder wenn wir Anbetung auf Musik reduzieren, dann kommt die Anbetung zu kurz, weil sie eben viel mehr ist. Musik kann Anbetung Ausdruck verleihen, aber die Motivation für Anbetung, die kommt von einer anderen Stelle. Und das ist dein Herz. Der Beweggrund ist kein Klang, warum du anbetest, sondern es ist die Wahrheit. Nämlich die Wahrheit, dass Gott dich zuerst geliebt hat. Wahrheit bewegt uns in die Anbetung. Nicht die Musik erzeugt die Anbetung. Das ist wichtig, weil wir viel zu oft eine gute Anbetung auf unsere Musik reduzieren. Dann sitzen wir im Gottesdienst und ärgern uns darüber, dass unsere Lieblingslieder nicht gespielt wurden. Und ich nehme mich da voll mit rein, liebe Geschwister. Ich bin ein furchtbarer Nörgelbold. Es gab eine Zeit, wo ich in meiner Ausbildung war zum Diakon, da saß ich in den Andachten und in den Gottesdiensten. Ich saß dann so da. Testhaltung. Ja klar, dass ich mit so einer Haltung nicht in die Anbetung kommen kann. Da habe ich Gott auf meinen Favoritengeschmack reduziert. Gute Anbetung ist dann, wenn meine Lieblingslieder gespielt werden. So kann man in die Anbetung gehen. Aber denkt bitte nicht, dass da was passiert. Weil Gott ist ein bisschen mehr als einfach nur eine Sammlung von Lieblingsliedern. Aber auf der anderen Seite möchte ich darüber nicht spotten, denn wir verbinden mit Musik Emotionen. Wir verbinden mit bestimmten Anbetungsliedern ganz tiefe Erkenntnisse und Offenbarung Gottes. Und das möchte ich nicht schlecht reden. Das ist wichtig. Jedes Anbetungslied hat seine Berechtigung. Weil irgendwo war ein Mensch, der von Gott berührt ein Lied geschrieben hat. Und es ist schnurzegal, ob dieses Lied 500 Jahre alt ist, ob das in der Bibel steht, ob das gestern geschrieben wurde, ob das auf einer Orgel komponiert wurde oder auf einer Harfe oder auf einem Dudelsack. Es hat vor Gott einen Wert. Trotzdem möchte ich mal nur ganz kurz auf alte und neue Lieder eingehen. Weil ich weiß, dass wir ja auch hier in der Gemeinde ab und zu mal die Diskussion hatten, wann, wie, jetzt wo die Lieder gespielt werden und welche besser oder schlechter sind. Die alten Lieder sind die besseren Lieder. Ich verstehe den Gedanken dahinter. Denn alte Lieder haben sich bewährt. Wir würden heute nicht diese Lieder singen, wenn sie nicht irgendetwas ausgelöst hätten in uns. Wenn sie nicht irgendeine tiefe Wahrheit Gottes transportiert hätten, dass wir heute sagen, dieses Lied ist kostbar und wertvoll. Dieses Lied ist mir wichtig. Ich möchte aber diejenigen unter euch, die die alten Lieder schätzen, einen Gedanken mit auf den Weg geben. Die alten Lieder, die waren auch mal neu. Die wurden irgendwann einmal geschrieben und mussten sich auch erst mal bewähren. Die sind ja nicht vom Himmel gefallen und waren schon 300 Jahre alt oder 50 Jahre alt, sondern die alten Lieder mussten sich vor einer Gemeinde bewähren. Und ich glaube, die Christen damals, die haben auch erst mal gesagt, haben viele wahrscheinlich auch gesagt, das ist ein komisches Lied. Da sind wir ganz andere Sachen gewöhnt. Moderner, komischer Kram. Wir wollen lieber die alten Lieder haben. Und die alten Lieder wurden dann gesagt, nee, das ist moderner Kram. Wir wollen lieber die alten Lieder haben. Jetzt sind wir bei den gregorianischen Gesängen. Ach, das ist alles komisch. Wir wollen die alten Lieder haben. Jedes Lied muss sich erst einmal bewähren. Und ich wünsche euch, die ihr in euren alten Liedern ganz viel Begegnung mit Gott findet, bewahrt euch das, definitiv. Das möchte ich würdigen und wertschätzen. Aber bedenkt bitte, wenn ihr auf neue Lieder schaut, dass auch die eine Berechtigung haben, sich zu bewähren. Aber gleichzeitig auch für die Fraktion derer, die sagen, die neuen Lieder sind toll. Ja, natürlich sind die neuen Lieder auch toll. Ich mag die neuen Lieder. Das liegt aber einfach auch daran, dass alle Lieder in eine bestimmte Kultur und Zeitgeschichte hineingeschrieben wurden. Ich bin 31 Jahre alt, ich bin verankert in Musik, Rockmusik, Metalmusik, die mögt jetzt nicht jeder von euch. Und da gibt es auch Anbetungslieder. Es gibt in Brasilien eine riesengroße Kirche, die nur Metalmusik spielt. Die waren vorher 30 Leute. Und dann haben sie festgestellt, in unserem Dorf, in unserem Ort, das ist eines der größten Metal-Festivals in Brasilien. Dann haben die angefangen, in der Kirche auch diese Musik zu spielen. Die Leute sind zum Glauben gekommen, weil sie die Menschen angesprochen haben mit ihrer Musik. Und natürlich habe ich da meinen Geschmack, da kann ich mich nicht davon abnehmen. Ich mag diese Musik und sie führt mich auch oft zu Gott. Das Problem ist immer, gerade bei moderner Musik, dass sie ganz stark mit Emotionen auch arbeitet. Da ist eine peppige Melodie, die geht gut in den Kopf, die geht gut ins Bein, dann schunkelt man mit oder wippt man mit. Und die führen uns auf emotionale Fahrten. Und viele der modernen Lieder haben vor allen Dingen ein was im Blick. Ich und Gott. Da geht ganz stark um ich, um meine Beziehung. Ich und Gott, ich und Jesus, ich mach dies, ich mach das, dann macht Gott das. Ich sage nicht, dass das falsch ist. Es geht uns nur ein Stück weit der Blick auf das verloren, was relevant ist. Nämlich Gott zuerst. Und in modernen Liedern habe ich manchmal das Gefühl, es kreist sich viel um unsere Emotionen, um unsere Eindrücke, um uns. Gefühle sind natürlich mehr als nur wichtig. Aber wenn es darum geht, wenn es nur noch darum geht, dann geht uns was ganz Wichtiges verloren, nämlich Gott. Dass er da ist, auch wenn die Glücksgefühle uns gerade mal nicht überfluten. Musik ist ein starker Träger. Das muss uns auch klar sein. Aber gute Anbetung geschieht im Herzen und im Kopf. Und was auch wichtig ist, Anbetung passiert in der Stille. Und ich glaube, wenn ihr euch mal der Stille aussetzt, dann ist das eine ganz schön herausfordernde Übung, mal ganz ohne Musik anzubeten. Alte Lieder, neue Lieder, das ist ein bisschen wie, stellt euch einen Vater vor, der zwei Söhne hat. Der eine Sohn bastelt aus Holz etwas für ihn, der andere Sohn malt ein Bild für ihn. Und beide schenken das ihrem Vater. Ich glaube, der Vater stellt sich nur und sagt, ich mag kein Holz. Weg mit dem Scheiß. Entschuldigung, weg mit dem Kram. Das Gemalte gefällt mir, aber Holz, nö. Der Vater würdigt natürlich beides, weil seine geliebten Kinder für ihn etwas getan haben. Und genauso würdigt Gott unsere Anbetung, egal ob sie mit neuen oder alten Liedern ist, weil wir ihn ehren. Darauf kommt es an. Ich schreibe manchmal in Gedanken so Bibelgeschichten um, versuche die ein bisschen in die Neuzeit zu übertragen. Da kommt ein Anbeter zu Jesus und sagt, Jesus, wie beten wir eigentlich richtig an? Mit dem Pfingstjubel oder mit dem Feiert-Jesus-Buch? Jesus sagt zu ihm, es wird eine Zeit geben, wo wir weder mit dem Pfingstjubel noch mit dem Feiert Jesus anbeten werden, sondern in Wort, in Geist und in Wahrheit. Genau. Ihr kennt die Geschichte mit der Frau, die aus Samarien kommt. Wo wird angebetet? Was ist die richtige Anbetung? Und ich glaube, genauso können wir das auch auf das Was ummünzen. Es ist nicht die Auswahl der Bücher entscheidend ist oder der Lieder, sondern immer deine Herzenshaltung. Und ich möchte vor allen Dingen, das ist jetzt so noch meine persönliche Bitte an diejenigen unter euch, die die älteren Lieder sehr schätzen, bitte gebt euer musikalisches Vermächtnis weiter. Ihr dürft diese Lieder weitergeben und ihr solltet diese Lieder auch weitergeben. Das Problem ist, wenn wir nur unsere Lieder immer wieder einfordern, die müssen gesungen werden, dann verändert sich nicht viel. Aber wenn ihr uns jüngeren Generationen an eurer Leidenschaft teilhaben lässt, dann verändert sich etwas. Warum bewegen euch diese Lieder? Nicht einfach nur sagen, weil sie besser sind, weil sie tollere Texte haben. Mich interessiert vor allen Dingen, warum bewegt dich dieses eine Lied? Oder warum bewegt dich dieses andere Lied? Was ist da deine Leidenschaft? Lass mich das kurz erklären. Ich habe in meiner Zeit, als ich relativ frisch zum Glauben gekommen bin, es gibt ja die Allianzgebetswoche, da beten ja alle unterschiedlichen Gemeinden in einem Ort zusammen und besuchen sich. Und ich bin meinen charismatischen Lobpreis aus meiner Heimatgemeinde gewohnt, peppige Lieder, schön laut, schön schmissig, Rhythmus, es geht ab, war toll. Und dann sind wir in die anderen Gemeinden gegangen. Evangelisch-Lutherische Landeskirche, Dorfgemeinde, 30 Leute im Gottesdienst, Orgelspiel. Und ich dachte mir so, boah, sind die schlecht. Das sind so langweilige Lieder. Die sind so nichtssagend. Wir sollten mal zu uns kommen. Bei uns steppt der Bär. Da merkt man richtig, dass Gott da ist. Da merkst du richtig, dass Gott Spaß an Anbetung hat. Und die sitzen da und jammern und Kopf gesenkt, gleiche Tonlage. Furchtbar. Ja, in meiner jugendlichen Arroganz und Unbedarftheit dachte ich so, die wissen doch gar nicht, was echte Anbetung ist. Wir wissen das. Bei uns ist Gott anwesend, bei denen nicht. Dann kam die erste Krise in meinem Leben. Trennung meiner Eltern, viele Konflikte. Und ich habe irgendwie gedacht, wo ist Gott jetzt eigentlich? Ist weit weg. Mein peppiger, toller Lobpreis, das Rumgefuchtel, erhobene Arme, sprach mich nicht mehr an, weil das überhaupt nicht meine Lebenssituation gerade gespiegelt hat. Und dann war wieder evangelische Allianzwoche, wir waren wieder in dieser stinkend langweiligen Kirche, ich bin wieder mit hingegangen, war sowas von mit mir selbst beschäftigt. Und es ging um das Thema Leid und Herausforderungen. Und der Pastor fing an, über Dietrich Bonhoeffer zu predigen, über seine Lebenssituation und wer das berühmte Lied von guten Mächten geschrieben hat. Von guten Mächten wunderbar umgeben, getröstet und behütet jeden Tag, so will ich diese Tage mit euch leben. Von nun an ins neue Jahr, also ihr kennt das, wir werden das dann auch singen. Und dann haben wir dieses Lied gesungen. Das hatten wir vorher auch schon mal in der Allianzgebetswoche gesungen. Ich habe das als alten Kram abgetan. Und plötzlich hat dieses Lied so tief in mein Herz hineingesprochen. Ich habe Rotz und Wasser geheult in diesem Gottesdienst, weil Gott auf einmal da war und zu mir gesprochen hat. Weil auf einmal die Lebenssituation, in der ich gesteckt hat, einen anderen Anbetungsstil benötigt hatte. Und da habe ich festgestellt, musste auch Buße tun oder durfte Buße tun, habe die heilsame Erkenntnis bekommen, dass Gottes Anbetung so viel vielfältiger ist und dass er in jeder Situation zu uns sprechen kann, durch unterschiedliche Lieder, alte wie neue. Und dass die ihre Berechtigung haben. Alle. Und ich würde mir einfach wünschen, dass wir als Gemeinde auf diesen Weg gehen, dass wir gegenseitig unsere Anbetungsformen würdigen. Dass ich zum Beispiel mit Milda nachher beim Kaffee trinken, dass Milda mir ihr Lieblingslied erzählt und ich ihr mein Lieblingslied erzähle. Wenn wir das als Gemeinde machen, alt und jung gemeinsam, dann sind wir auf dem Weg, wahrhaftige Anbeter zu werden. Weil dann reden wir uns nicht mehr gegenseitig unsere Anbetung schlecht, weil sie uns nicht gefällt, sondern wir wertschätzen und würdigen die Anbetung. Und alleine das ist schon neue Anbetung vor Gott. Das wünsche ich mir. Die Lieder selber bleiben immer nur Werkzeuge. Sie sind wunderschöne Werkzeuge. Aber sie sind nur ein Teil von Anbetung. Du kannst auch anbeten, wenn du die Toiletten putzt. Auch das ist eine Anbetung. Wenn du mit deiner Gabe, mit deinem Dienst andere Menschen unterstützt, dann ist das Anbetung. Wenn du in der Natur bist und es genießt, dass die Natur so schön ist, dann ist das Anbetung. Wenn du einen tollen Wein genießt, dann ist das Anbetung. Wenn du ein tolles Essen genießt, dann ist das Anbetung. Wenn du daran denkst, wie toll, dass Gott mir Geschmacksnerven gegeben hat. Wenn du ein gutes Gespräch mit Freunden hast, das dich voranbringt, das dir gut tut, und du das vor Gott bringst, ist es Anbetung. Denn wie wir Menschen ganz viele unterschiedliche Beziehungen haben und die alle individuell sind und unterschiedlich wachsen und reifen müssen, so wächst und reift auch jede Beziehung, jede Anbetung ganz individuell und unterschiedlich. Und das ist richtig und das darf so sein. Das gibt kein besser oder schlechter, wenn jemand ganz euphorisch anbetet, während der andere ganz tief und in sich gekehrt anbetet. Alles ist richtig. Wenn es dich zu Gott führt, dann ist jede Form der Anbetung richtig und gut. Das Wie ist immer zweitrangig. Das Wer und das Warum ist entscheidend. Und vielleicht kennt ihr ja die allererste Geschichte von Anbetung in der Bibel. Das ist das Opfer von Kain und Abel, die sich entschieden haben, wir bringen jetzt ein Opfer vor Gott. Das ist eine ziemlich seltsame Geschichte, weil es gab noch keinen Tempel, es mussten noch keine Opfergebote eingehalten werden. Das Volk Israel war ja noch nicht da, sondern es gab nur vier Menschen, Adam, Eva, Kain und Abel. Und beide entscheiden sich, wir bringen jetzt Gott ein Opfer. Ich habe die Geschichte irgendwie nie so richtig verstanden, weil die fand ich so schrecklich unfair. Der Kain bringt da seine Feldfrüchte, der Abel bringt da das erste Tier von seiner Herde. Und in der Bibel steht, und Gott sah das Opfer von Abel gnädig an, aber das Opfer von Kain ignorierte er. Und Kain ist so richtig ausgerastet, und wir kennen die Geschichte, er hat seinen Bruder getötet. Ich dachte mir die ganze Zeit, wie unfair von Gott. Da hat sich der Kain doch auch Mühe gegeben. Ist Gott irgendwie ein bisschen Edepetete? So von wegen, geh mir weg mit den Rüben. Das schöne Steak, das ist toll, aber geh mir weg mit den Möhren und mit den Kartoffeln. Ich habe das nicht verstanden. Warum reagiert Gott so unfair? Bis ich dann im Hebräerbrief über den Glauben gelesen habe. Und da steht, durch was brachte Abel ein besseres Opfer als Kain dar? Durch Glauben. Und da hat es für mich Klick gemacht. Gott hat an der Stelle nicht irgendwie unfair aussortiert, weil er Kartoffeln nicht mag, aber Fleisch dafür umso mehr. Dem Abel war das wichtig. Der hat das Wichtigste von seinem Leben, nämlich das Würdevollste rausgesucht, nämlich das erste Tier seiner Herde, das Unbefleckte, hat das vorbereitet. Ihm war das ein Herzensanliegen, dass Gott sein Bestes bekommt. Und es steht wirklich so, Kain hat die Früchte des Feldes zusammengetragen. Da steht nicht, dass er sich irgendwie was überlegt hat, dass er die besten Früchte rausgenommen hat, sondern hat das einfach nur gemacht. Er hat es nachgemacht. Das war ihm nicht wichtig. Und Gott verwirft dieses Opfer nicht, weil er irgendwie Präferenzen hat, weil ihm Fleisch besser gefällt als Kartoffeln, sondern dem Abel war das wichtig. Dem Kain war das nicht wichtig. Das ist die eigentliche Bedeutung von diesem Glauben. Der Abel hatte eine Beziehung zu Gott. Er hat ihm geglaubt. Der Kain nicht. Und darum wird das Opfer von Abel angenommen. Ich vermute mal, der Kain hat auch schon von früh an ziemlich viele Aggressionsprobleme, weil er so schnell wieder auf 180 gegangen ist. Also er hat nicht Gott gefragt, warum nimmst du dieses Opfer nicht an, sondern er hat einfach seinen Bruder erschlagen. Ich weiß, eine etwas schwierige Geschichte, aber was dabei wichtig ist, oder was ich mir dabei herausgenommen habe, entscheidend ist immer unsere Herzenshaltung. Wie wir vor Gott treten, nicht das Wie, sondern das Wer und das Warum. Wir können natürlich im Gottesdienst anbeten und relativ unbeteiligt da sein, aber Anbetung ist so viel mehr. Darum möchte ich euch ganz viel Mut machen. Einmal natürlich, geht aufeinander zu und erfahrt, wie andere Menschen ihre Anbetung leben. Aber noch viel wichtiger, entwickelt eure eigene Anbetung. Es gibt so viele Möglichkeiten. Und wenn ihr denkt, ihr habt schon alles gesehen und gehört, lasst euch darauf ein und schaut einfach, was zieht euch zu Gott. Und das ist eure Form der Anbetung. Und wenn ihr merkt, da fehlt euch was, wie mir in meiner charismatischen, hippen Zeit, wo die ersten Krisen kamen, dann glaubt mir, es gibt genug Anbetungsformen, dass Gott auch da ganz konkret zu euch sprechen kann. Wie bei mir, mit von guten Mächten. Ich möchte noch beten und dann habe ich mir gedacht, wir gehen nach der Predigt in die Anbetung, weil es irgendwie stimmiger ist. Erst über Anbetung nachzudenken und dann in die Anbetung zu gehen. Himmlischer Vater, ich danke dir so sehr, dass einfach für der, wer du bist, du hast uns einfach so vielfältig gestaltet und du hast uns so wunderbar gemacht. Und du selber hast uns so viel geschenkt, was wir empfangen dürfen, was wir jetzt schon um uns herum haben. Das ist einfach unbeschreiblich. Und dir dafür zu danken, wird wahrscheinlich ein ganzes Leben dauern. Aber wir haben ein ganzes Leben Zeit. Vater, du kennst auch unser Herz. Du weißt, wie es in uns aussieht. Du weißt, an welchen Stellen wir auch zu kämpfen haben, in Anbetung zu gehen. Und wo wir vielleicht noch ein viel zu kleines Bild von Anbetung haben. Ich bitte dich, reiß unseren Horizont auf. Mach unseren Himmel weit, dass wir deine Vielfalt erkennen, dass wir deine Herrlichkeit erkennen. Dass wir einfach so begeistert sind, dass wir einfach nur noch anbeten wollen. Dass wir wegkommen von, das ist halt ein Teil des Gottesdienstes, das ist Pflicht. Dass wir erkennen, das ist deine Freiheit, die du uns geschenkt hast. Und ich möchte dich bitten, dass dort, wo wir stecken geblieben sind, wo wir einfach zu kämpfen haben, wo unser Opfer, wo unsere Anbetung wirklich zu einem Opfer wird, dass du von außen hineinwirkst und eine ganz neue Form der Anbetung in uns reifen lässt. Dass du uns genau an dem Punkt begegnest, wo wir stecken geblieben sind und wo wir ein neues Reden von dir brauchen. Wir wissen, dass du es gut mit uns meinst, Vater, aber so oft sind wir abgelenkt oder schauen auf unsere Probleme. Und ich danke dir, dass du gnädig bist, dass du barmherzig bist, uns nicht verwirfst deswegen, sondern uns immer wieder neu entgegenkommst. Bitte hilf uns, dass wir reifen können, dass wir in unserer Anbetung immer wieder tiefer und reifer werden, dass wir unseren eigenen Ausdruck finden. Dass wir nicht einfach nur die Dinge mal nachmachen, die andere Christen machen, sondern dass wir einen Wunsch in unserem Herzen bekommen, dass wir dich mit unserem Sein anbeten. So wie wir sind und dass wir dadurch verändert werden. Ich danke dir.